Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
Mehr als 10.000 Menschen haben sich nach Angaben der Bundesländer im vergangenen Jahr in Deutschland das Leben genommen. Hinter jedem Suizid steckt ein persönliches Leid und gerade das macht die Vorbeugung so schwierig. Seit 4 Jahren steht zudem der assistierte Suizid im Fokus der politischen Diskussion. Anlass war eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in dem das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bestätigt wurde, auch mit Hilfe anderer Menschen. Seitdem drängen gerade christliche Wohlfahrtsverbände auf eine konsequente Suizidprävention. Gerade bei Menschen, die sich in einer akuten Lebenskrise befinden und einem hohen Leidensdruck ausgesetzt sind. Für die Betroffenen und ihre Angehörigen haben die Malteser in Rosenheim jetzt einen neuen Dienst ins Leben gerufen. Todeswünschen im Gespräch begegnen, heißt er. Claudia Hahnrieder, die den Dienst leitet, wird uns das Angebot hier in den Malteser Momenten gleich vorstellen. Davor spreche ich aber erst einmal mit Karin Golland darüber, wie die Malteser sich zum assistierten Suizid positioniert haben und welche Folgen das Verfassungsgerichtsurteil für die Arbeit in den Malteser Einrichtungen hat. Aber bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis. In der kommenden halben Stunde wird es viel um Suizid, Krankheit und Tod gehen. Wenn Sie wissen, dass Themen wie Selbstmord und Tod Ihnen gerade nicht gut bekommen, dann hören Sie jetzt bitte nicht weiter zu. Nun bin ich telefonisch verbunden mit Karin Golland. Sie leitet in Köln die Malteser Fachstelle Ethik. Frau Golland, herzlich willkommen in den Malteser Momenten. Frau Golland, als Malteser haben Sie Bedenken gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts angemeldet. Welche ethischen Konflikte birgt das Urteil denn aus Ihrer Sicht?
Auf unser Verständnis greift ja das Autonomieverständnis, was das Bundesverfassungsgericht hier erkennen lässt, zu kurz. Der Mensch ist kein autarkes Wesen, das die ganze Zeit selbstbestimmt handelt, sondern er ist auch immer auf andere angewiesen. Das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein. Insbesondere am Anfang des Lebens ist das mehr und auch am Ende des Lebens ist der Mensch mehr auf andere angewiesen. Also unser Verhalten ist immer auf ein Gegenüber ausgerichtet und wirkt auch auf das Verhalten von anderen ein. Das bezeichnen wir als relationale Autonomie. Also Selbstbestimmung findet immer in Beziehungen statt. Und das kommt aus unserer Sicht nicht genügend zum Tragen in dem Urteil. Außerdem haben wir Bedenken, dass der gemachte Tod, der assistierte Suizid, dass der jetzt als ein Tod in Würde gilt. Und ja, dass er als gesellschaftlicher Fortschritt wahrgenommen wird. Und wir haben große Bedenken, was das für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben wird. Wir machen uns Sorge davor, dass Menschen noch mehr Angst haben, anderen zur Last zu fallen, ihrer Familie, dem Umfeld, der Gesellschaft insgesamt und was das für Auswirkungen hat, also auf Personen, die unter Einsamkeit leiden, die vielleicht Sorge haben vor Pflegebedürftigkeit, die eine lebensverkürzende Erkrankung haben, finanziell unter Druck stehen. Also das ist unsere Sorge, dass die sich dann einem enormen Druck ausgesetzt fühlen, diesen gemachten Tod für sich in Anspruch zu nehmen.
Und Sie sagen eben, dass für gerade diese Gruppe von Menschen, von denen Sie gerade gesprochen haben, wie zum Beispiel einsame Menschen, dass für solche vulnerable Gruppen eben auch ein Schutzkonzept fehlt.
Genau, das erscheint uns wichtig. Also deswegen haben wir uns im Grunde genommen auch von vornherein für Suizidprävention eingesetzt 2020, dass es auch zunächst einmal ein Suizidpräventionsgesetz geben muss, bevor dann der Umgang mit dem assistierten Suizid geregelt wird. Und wir sehen, dass insbesondere die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben und versorgt werden, zu einer besonders vulnerablen Gruppe gehören. Wir wissen auch, dass das Risiko für einen assistierten Suizid insbesondere im Alter steigt. Deswegen sind gerade die pflegebedürftigen Menschen, die in einer Pflegeeinrichtung leben, besonders vulnerabel und gefährdet. Und wir als Träger von solchen Pflegeeinrichtungen setzen uns dafür ein, dass sich Pflegeeinrichtungen zu sogenannten geschützten Räumen erklären können. Das bedeutet, dass weder Mitarbeitende in diesem geschützten Raum, in diesen Pflegeeinrichtungen einen assistierten Suizid durchführen, dass solche Einrichtungen aber auch nicht zulassen müssen, dass Organisationen von außerhalb, also zum Beispiel Suizidassistenzorganisationen, den assistierten Suizid in diesen Einrichtungen durchführen. Denn wir wissen aus der Forschung, dass assistierter Suizid, also dass es im Zusammenhang mit Suizid einen Werther-Effekt gibt, also einen Nachahmungseffekt, dass quasi der assistierte Suizid ansteckend sein kann und dass es eine Auswirkung hat, insbesondere auf vulnerable Personen, wenn sie in ihrem direkten Umfeld, also zum Beispiel im Nachbarzimmer erleben, dass dort jemand assistierten Suizid in Anspruch nimmt. Dann werden sie das vielleicht auch für sich selbst erwägen vor dem Hintergrund ihrer Pflegebedürftigkeit, vor dem Hintergrund ihrer Einsamkeit, vor dem Hintergrund ihrer schweren Erkrankung.
Jetzt hat, wie Sie ja schon erwähnt haben, der Gesetzgeber noch kein Suizidpräventionsgesetz erlassen. Wie sieht es denn jetzt heute, 4 Jahre später, dann ganz praktisch aus in der Hospizarbeit von Krankenhäusern und Sozialverbänden? Nach was richtet man sich da konkret?
Ja, also wir haben für unsere Mitarbeitenden im Malteserverbund eine klare Leitlinie kommuniziert. Und zwar ist es so, dass Mitarbeitende der Malteser sich nicht an assistierten Suiziden in unseren Einrichtungen und Diensten beteiligen. Außerdem haben wir auch klargestellt, dass wir in unseren Einrichtungen die Suizidassistenz durchgeführt, zum Beispiel von Suizidassistenzvereinen, nicht tolerieren werden. Wir haben die Verträge in den Pflegeeinrichtungen der Malteser entsprechend umgestellt und sind da auch ganz transparent. Bereits im Einzugsprozess informieren wir künftige Bewohnerinnen und Bewohner und deren An- und Zugehörige über unsere Haltung und über unser Konzept. Das heißt also, wir haben uns bereits als einen solchen Schutzraum deklariert, in dem assistierter Suizid weder durch uns durchgeführt wird noch durch andere. Außerdem versuchen wir unsere Mitarbeitenden im Umgang mit Todeswünschen und Suizidassistenz ihnen Sicherheit dabei zu geben, sie zu schulen und fortzubilden. Wir informieren sie regelmäßig über das, was es bei uns im Verbund an Unterstützungsmöglichkeiten gibt, an Neuerungen, auch die Diskussion in der Gesellschaft, wie gerade auch die Debatte ist über zum Beispiel das Suizidpräventionsgesetz oder die Regulierung der Suizidassistenz. Wir wollen das Thema Suizidalität für unsere Einrichtung enttabuisieren und unsere Mitarbeitenden darin bestärken und ermutigen, mit Betroffenen zu sprechen, also Todeswünsche auch proaktiv anzusprechen, denn wir wissen auch hier aus der Forschung, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, die eine schwere Erkrankung haben, dass die in ihren Gedanken auch an dem Thema vorbeikommen, wäre es nicht besser, wenn ich jetzt schon tot wäre. Insofern passiert nichts Schlimmes, wenn Mitarbeitende das proaktiv ansprechen oder unbedingt auch reagieren, wenn sie von den Bewohnerinnen und Bewohnern dazu angesprochen werden, sondern es bietet einen Raum, ja, für Entlastung. Es ist auch als einen Vertrauensbeweis anzuerkennen, der von der Person kommt, die offen hier über ihre Gedanken spricht. Und ja, also wir ermutigen unsere Mitarbeitenden dazu, verstehen zu wollen, was hinter diesen Gedanken steht. Denn aus unserer Sicht bedeutet ein solcher Todeswunsch nicht, dass der Mensch sterben will, sondern dass er uns sagt, er kann so, wie es jetzt ist, nicht weiterleben. Und unsere gemeinsame Aufgabe ist es dann zu gucken, können wir etwas an der Situation verändern, so dass der Mensch sich ein Weiterleben vorstellen kann.
Sie haben das alles auch niedergeschrieben in einem Ethikpapier der Malteser. Und da habe ich mal reingeschaut und da gehen Sie auch auf die Patientenverfügung ein. Man sagt ja generell, gerade mit Blick darauf, wenn man in ein Seniorenheim zieht oder in eine Pflegeeinrichtung, sollte man das vor allem mit einer Patientenverfügung tun. Welche Rolle spielt die denn bei der Suizidprävention?
Also zum einen ist uns wichtig, dass das Erstellen einer Patientenverfügung immer ein freiwilliger Prozess ist. Deswegen ist das also besteht dazu keine Pflicht, wenn man bei uns in eine Pflegeeinrichtung einzieht. Aber wir betrachten eine Patientenverfügung durchaus auch als eine Alternative zum assistierten Suizid. Und zwar insofern, dass ja viele Menschen Sorge davor haben, am Ende ihres Lebens einer Intensivmedizin, einer Apparatmedizin hilflos ausgeliefert zu sein. Und in der Auseinandersetzung mit dem Thema Patientenverfügung bietet sich die Möglichkeit, Menschen deutlich zu machen, dass sie nicht ausgeliefert sind, sondern dass sie das Recht haben, sich gegen lebenserhaltende Maßnahmen zu entscheiden. Dass sie sich zum Beispiel für einen Therapiezielwechsel in bestimmten Situationen entscheiden können. Das bedeutet also ein Wechsel von einer lebenserhaltenden zu einer palliativen, sterbebegleitenden Therapie. Und wir sehen auch eine große Chance darin, wenn man dann gemeinsam mit den rechtlichen Vertretungspersonen, das heißt also Bevollmächtigten oder Betreuerinnen und Betreuern, mit den Angehörigen, mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin zu diesem Thema Patientenverfügung in den Dialog gehen kann, besprechen kann, was man möchte oder nicht, dass dann auch Sorgen und Ängste vor einem in die Länge gezogenen, schwierigen Sterbeprozess in den Hintergrund treten können. Und die Malteser bieten seit über 20 Jahren eine eigene Patientenverfügung an. Die kann man auf unserer Website kostenfrei herunterladen oder bestellen. Und wir informieren auch im persönlichen Gespräch und unterstützen bei der Erstellung einer Patientenverfügung.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf das Suizidpräventionsgesetz, das wir schon angesprochen haben. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Haben Sie da das Gefühl, dass die jetzige Regierung das aussitzen will?
Das war vielleicht zunächst ein bisschen der Plan und der Versuch, vielleicht mit der im Mai vorgelegten Suizidpräventionsstrategie es darauf beruhen zu lassen. Eigentlich hatte der Bundestag 2023 mit überwältigender Mehrheit einen Antrag für ein Suizidpräventionsgesetz verabschiedet. Das sollte dann bis Juni 2024 vorgelegt werden. Das wurde nicht geschafft, aber wir hören jetzt, dass ein Entwurf wohl erarbeitet wird, beziehungsweise wohl schon erarbeitet wurde. Und wir sind gespannt, ob der in den nächsten Tagen oder Wochen veröffentlicht wird. Also so hören wir, soll es kommen.
Also es ist auf jeden Fall in Arbeit und auf dem Weg. Generell, Frau Gollan, wie sehen Sie die Zukunft? Ist mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Büchse der Pandora doch geöffnet worden und sukzessive wird sich der assistierte Suizid in welcher Form auch immer einschleichen? Oder denken Sie, dass wir das sozusagen ja ethisch gebacken bekommen? Machen Sie sich eher Sorgen oder haben Sie eher Hoffnung?
Ich sehe zwei Aspekte in Verbindung mit dem Urteil. Also ich sehe auf jeden Fall zum einen die Chance, und es ist schon passiert, dass wir über das Thema Suizidalität ins Gespräch kommen, dass das enttabuisiert wurde mit diesem Urteil. Und ich sehe auch die große Chance, zum Beispiel über ein Suizidpräventionsgesetz zu einer strukturellen Stärkung der Suizidprävention zu kommen. Und das brauchen wir unbedingt, denn die ist in unserem Land absolut unterfinanziert und da gibt es noch ganz viel Entwicklungspotenzial. Also das ist die Chance. Aber mit dem Urteil wurde aus unserer Perspektive eine schiefe Ebene beschritten zu einer Normalisierung. Ich glaube, dass sich dieser Weg nicht mehr oder nur noch mit viel Mühe wird aufhalten lassen. Die Zahlen steigen bereits. Also wir sehen, dass die Zahlen an assistierten Suiziden in Deutschland steigen. Wir haben hier leider keine verlässlichen offiziellen Daten, weil es bislang kein Melderegister gibt für assistierte Suizide. Aber das, was wir von den Suizidassistenzorganisationen wiedergespiegelt bekommen, das zeigt schon, dass die Zahlen steigen. das, was oft quasi von den Befürwortern vorgebracht wird, das entpuppt sich halt auch als Trugschluss, denn gewaltsame Suizide nehmen nicht durch die Möglichkeit, einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, ab. Und wir sehen halt auch im Ausland, dass die Zahlen kontinuierlich steigen. Wenn wir auf die Schweiz gucken zum Beispiel, dann hat sich von 2010 auf 2018 die Zahl der assistierten Suizide verdreifacht. Und wenn wir das umrechnen auf deutsche Verhältnisse, dann wären das quasi zwischen 18.000 und 20.000 assistierten Suiziden pro Jahr in Deutschland. Und ich hoffe, dass es so nicht kommen wird, aber ich glaube, dass das die Realität ist, auf die wir uns einstellen müssen. Und umso wichtiger erscheint es uns, dass wir uns insbesondere für die vulnerablen, für die verletzlichen Personengruppen einsetzen müssen, zum Beispiel mit ja auch der rechtlichen, gesetzlichen Ermöglichung von sogenannten geschützten Räumen, etwa in Pflegeeinrichtungen oder stationären Hospizen.
Noch ein wichtiger Aspekt bei Ihnen, bei den Maltesern, ist, dass Sie schon den Vorraum betreten wollen, auch wirklich ins Gespräch, in den Dialog mit Betroffenen rechtzeitig treten wollen. Das tun Sie im neuen Dienst Todeswünschen im Gespräch begegnen. In Rosenheim gibt es den seit kurzem, den stellen wir jetzt gleich vor. Bis hierhin, Frau Gollan, vielen Dank, dass Sie uns heute die ethischen Aspekte des assistierten Suizids aus Sicht der Malteser dargelegt haben. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank auch Ihnen.
Ja, und eben diesen Dienst in Rosenheim, den leitet Claudia Hahnrichter. Sie ist die Projektleiterin dafür. Todeswünschen im Gespräch begegnen. Das ist ein Präventionsangebot der Malteser. Wie kam es dazu, jetzt ausgerechnet hier für unser Erzbistum München und Freising damit in Rosenheim zu beginnen, Frau Hahnrieder?
Also nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 2020 hat sich der Hospiz- und Palliativfonds dazu entschieden, im Rahmen der Suizidprävention tätig zu werden. Und dafür hat man dann die Seelsorgsregion Süd ausgewählt. Das umfasst das gesamte Gebiet quasi von Freilassing bis Garmisch-Partenkirchen. Und da das eben so ein großes Gebiet ist, haben wir gesagt, wir möchten in Rosenheim und Umgebung starten und uns dort vernetzen, auch schon auf bestehende Kooperationspartner aufbauen. Und so kam es, dass wir in Rosenheim damit gestartet sind.
Und das Ganze soll ein niederschwelliges Angebot sein, ein niederschwelliger Dienst. Was bedeutet Niederschwelligkeit dann ganz konkret?
Ganz konkret bedeutet es, dass man sich, sobald die ersten Gedanken aufkommen, wie zum Beispiel, ja, macht das alles noch einen Sinn oder ach, wäre ich doch schon unter der Erde, dass sich da die Menschen, die Betroffenen an uns wenden können, bevor es zu einem Handlungsdruck kommt. Und dann sprechen wir nämlich von akuten Fällen und in diesen akuten Fällen, da verweisen wir dann auf die Krisenintervention, weil da ist es auch wichtig, dass schnell Hilfe kommt. Und die Krisenintervention, die erreicht man unter der 0800 655 3000. Und wir möchten schon eben vorher ansetzen, damit sich das erst gar nicht verfestigt. Ebenso können sich aber auch An- und Zugehörige an uns wenden, denn auch für die ist es oft belastend und auch ja, herausfordernd, damit umzugehen, wenn man sowas im Umfeld hat. Wie gehe ich selber damit um? Was macht es auch mit mir? Und wir wollen eben auch verhindern, dass dann das so runtergespielt wird mit, ah ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das wird schon wieder. Und das meinen die, die es dann hören, gar nicht so schlimm. Also dieses Runterspielen meine ich gar nicht so schlimm, sondern das macht man ja auch aus einer eigenen Betroffenheit oder Überforderung heraus. Und deswegen ist es auch für An- und Zugehörige wichtig, darüber zu sprechen.
Und die Telefonnummer für die Krisenintervention, die Sie gerade schon genannt haben, die finden Sie dann auch in der Episodeninformation zu diesem Podcast. Wenn dann eine Anfrage kommt und Sie gehen ins Gespräch, wie gehen Sie so ein Gespräch an? Was möchten Sie da vermitteln?
Also es ist zunächst ein offenes Gespräch, in dem wir auch den Menschen respektvoll und würdevoll auch begegnen möchten. Das heißt, es hat hier alles Raum, wo man vielleicht gerade bei Angehörigen meint, damit möchte ich nicht zur Last fallen. Denn es ist wichtig, darüber zu sprechen. Auch das kann schon alleine eine Entlastung sein. Und wir wollen eben diesen Raum schaffen und da auch ergründen, was steckt denn eigentlich dahinter? Denn wie Frau Gollan gesagt hat, oft heißt es, ich will nicht mehr leben, ich will so nicht mehr leben. Und wir möchten, dass der Tunnelblick wieder geweitet wird und vielleicht auch wieder Alternativen, Perspektiven aufgezeigt werden können.
Jetzt hat die Frau Gollan ja gesagt, es ist auch ganz wichtig, immer auf die Einrichtungen zu schauen, wo Menschen leben, die zu einer vulnerablen Gruppe gehören. Wie ist bislang Ihre Erfahrung jetzt in diesem Dienst? Kommen dann eher so die Anrufe aus diesem Bereich, dass ein Mensch schon in einer Einrichtung ist, oder sind das eher noch Menschen, die selbstständig leben?
Also der Dienst ist noch sehr frisch und sehr neu. Das heißt, wir sind jetzt im Moment auch in der Vorbereitungsphase gewesen und auch Netzwerkarbeit. Also wir müssen den Dienst ja auch erstmal bekannt machen. Daher haben wir jetzt noch nicht ein großes Spektrum, dass wir jetzt eine Tendenz sagen können. Die Anrufer, die ich bisher hatte oder Personen, die ich auch aufgesucht habe, die waren eher im häuslichen Bereich. Wir sehen uns aber auch als Ergänzung zu den bestehenden Angeboten und bieten da aber auch Schulungen an, dass sich die Leute nochmal informieren können, dass sie wissen, dass es so einen Dienst gibt. Wir geben dann Schulungen für ambulante Hospizdienste, für Ehrenamtliche oder Sozialstationen, kirchliche Seniorenarbeit etc. Auch die können sich an uns wenden, damit wir da gemeinsam einen Beitrag für die Gesellschaft auch leisten können. Also das ist das Ziel, dass wir eng zusammenarbeiten und uns als Ergänzung gegenseitig sehen.
Und die Beratung ist natürlich selbstverständlich anonym.
Die Beratung, das ist vertraulich und anonym insofern, dass Leute anrufen können oder mir auch schreiben können. Dann sehe ich vielleicht die Telefonnummer oder auch die E-Mail-Adresse. Die Daten werden allerdings nicht weitergegeben im Moment. Und ich komme aber auch persönlich in der Seelsorgsregion Süd zu den Menschen hin. Das ist ganz individuell, wie das jeder für sich selbst haben möchte.
Das heißt, Sie sind jetzt die geschulte Beraterin zurzeit.
Genau, also ich bin von Beruf her Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe eine gesprächstherapeutische Ausbildung. Es war auch der Teil Krisenintervention dabei und im Moment führe ich die Gespräche, genau.
Und mal angenommen, das würde sich jetzt ausweiten, weil Nachfrage besteht, würde das dann ähnlich ausgebaut wie andere Malteserdienste, dass man dann vielleicht ein Ehrenamt einführt und Ehrenamtliche entsprechend schult?
Das müsste man dann schauen, genau. Also ich bin auch ausgebildet von dem Train the Trainer Programm der Malteser, um eben auch diese Schulungen in den Pflegeeinrichtungen geben zu können.
Der Dienst ist noch recht jung. Trotzdem, die Frage, gab es schon mal ein Beratungsgespräch, das Sie mit einem unguten Gefühl verlassen haben? Vielleicht, weil Sie den Eindruck hatten, den Todeswunsch konnte ich jetzt nicht so entkräften?
Also es ist oft so, dass es eben kleine Schritte sind. Natürlich mache ich mir dann danach schon auch Gedanken, wie das dann auch weitergeht, wenn man dann vielleicht nichts mehr von der Person hört. Gerade wenn es anonym ist, ist man ja auch darauf wieder angewiesen, ob die Person vielleicht dann nochmal anruft. Klar mache ich mir da Gedanken, aber es sind oftmals so kleine Schritte, dass man auf andere Angebote nochmal hinweisen kann, dass man schauen kann, wenn sich zum Beispiel jemand einsam fühlt, dass es ein Seniorencafé gibt oder dass es eben auch anderen Menschen ähnlich ergeht. Das kann schon eine Erleichterung auch für die Betroffenen sein. Oder auch, dass es Trauernetzwerke gibt, sich in der Trauer auch zu informieren, zu erkundigen und da auch Gruppen zu suchen.
Es gibt ja den ambulanten Hospizdienst. Spielt da das nicht schon viel länger eine Rolle, wenn zum Beispiel jemand sterbenskrank ist und sagt, nee, ich möchte jetzt niemand mehr zur Last fallen und vielleicht doch früher sterben? Weil wir wissen ja heutzutage in der Palliativmedizin, es muss niemand früher sterben, weil man kann das schmerzfrei für den Patienten einrichten und dass es dann wirklich auch ein guter Tod wird. Ist das dort nicht schon viel länger ein Thema, dass Sie da auch entsprechend beraten innerhalb der Hospizarbeit?
Das stimmt, dass es da auch ein wichtiger Punkt ist. Für uns ist es eben auch wichtig, Menschen die aber nicht von der Hospizarbeit zum Beispiel aufgefangen werden, auch die zu erreichen.
Also das ist jetzt eben ganz neu, dass man dieses Vorfeld, diesen Vorraum nutzt, wenn es da schon entsprechende Gedanken gibt. Und eben auch, das können auch Angehörige sein, die sich Sorgen machen. Also nicht unbedingt der Betroffene selbst nur.
Genau, also sowohl Betroffene, die eben diese ersten Gedanken haben, wie das macht doch alles keinen Sinn mehr oder alle um mich herum sind vielleicht schon gestorben. Warum bin ich jetzt noch nicht dran? Auch das Thema Einsamkeit spielt ja auch eine wichtige Rolle. Aber auch meistens hört das dann jemand, wo sich der Betroffene mitgeteilt hat. Und der Empfänger, der das gehört hat, mit dem macht es ja auch was. Und da können sich beide Gruppen auch an uns wenden.
Und wenn ich das richtig sehe, gibt es zurzeit 2 Beratungstage in der Woche.
Genau, ich bin montags und dienstags erreichbar, telefonisch oder per E-Mail unter 08031 80957255. Die Kontaktdaten finden Sie auch unter www.malteser-rosenheim.de. Und wenn es dann eben in akuten Fällen ist, an den anderen Tagen, da bitte ich dann eben an den Krisendienst anzurufen oder bei der Telefonseelsorge.
Und auch diese Angaben natürlich in den Episodeninformationen zu diesem Podcast. Frau Hahnrieder, dann bedanke ich mich, dass Sie heute bei uns im Studio waren in den Malteser Momenten und uns den neuen Dienst Todeswünschen im Gespräch begegnen vorgestellt haben. Ihnen alles Gute weiterhin für diese Aufgabe.
Vielen Dank auch für das Gespräch.
Bis zu den nächsten Malteser Momenten verabschiedet sich am Mikrofon Paul Hasel.
Das waren die Malteser Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.